aus.
Salentin zum zweiten Mal.
Raspberry Pi hat 2-jährigen Geburtstag.
Schön. Willkommen bei den Biertauchern. Folge 146. Wir schreiben den 2.3.2014. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Buconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Hey. Willkommen in der Sendung.
Wir befinden uns in der Westbahnstraße 35a beim Garrick in der Zypresse. Mhm. Ja, lieber Gregor, was hast du heute erlebt? Oder ich was hast du die Woche
mal,
erlebt?
Ich habe schon mal angefangen, diesen Podcast aufzunehmen.
Ja, aber Sie dann hören haben ihn sozusagen aus zweiter Hand, ja, aus zweiter Speicherkarte.
Das zweite Mal geht's gut, aber Gott sei Dank haben wir nur 2-3 Minuten aufgenommen. Was habe ich erlebt? Ich habe einen Film aus den 70er Jahren angeschaut, Soylent Green nennt sich der. Und ansonsten ein paar Netzthemen ausgeklaubt, ein bisschen rund um Firefox und um eine neue Methode zu lesen.
Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass wir derzeit nur der Gregor und der Horst sind.
Ja.
Wer weiß, wer noch kommt. Ja, ich habe ein paar Tech-Meldungen aufgeschrieben, brav. Und ich habe es geschafft, mich mit der CatoBart-App zum App-Programmieren zu befassen. Also ich habe die mit meinen Schülern eingesetzt und auch schon jetzt unterrichtet damit und so. Kann ich ein bisschen was erzählen und sonst kann ich ein bisschen so Reise-Food-Blogging über Brüssel machen. Also ganz, nice, ganz untechnisch.
Ja, bevor wir mit unseren Themen starten, erst einmal ein großes Danke an den Bernhard, der hingewiesen hat auf einen Artikel. Da geht es um die Bitcoin-Börse Mt. Gox, die er dieser Tage am Betrieb eingestellt hat. Und ja, die Medien berichten über großen Vertrauenseinbruch in die Währung Bitcoin.
Kursverfall.
Ja, aber bevor wir uns weiter auf dünnes Eis begeben, verweisen wir da auf unseren befreundeten Podcast, das bitcoinupdate.com, weil die kennen sich viel besser aus und wir haben halt nicht einmal den Johnny als Bitcoin-Experten hier unter uns. Deswegen.
Und wenn die eine Kaufempfehlung abgeben, ist das wesentlich seriöser, als wenn wir das tun. Ne?
Definitiv. Unsere Kaufempfehlungen überhaupt. Erstmal kritisch hinterfragen.
Das tja.
Ist der Podcast dafür.
Ja, also danke Bernhard und
ja, danke schön.
Alle, die nicht gepostet haben, also die restlichen 6 Milliarden oder so,
postet.
Wir freuen uns, wenn Sie auf Google Plus bei der Biertaucher Themensammlung irgendwelche
leben
Sachen
von Input.
Postet, worüber
auch wir quatschen nicht kommentieren sollen. Können, ja.
Genau. Gut, was haben wir da Schönes? Ja, es gibt ein E-Book, Lesefutter. Mhm. Und zwar die Netzpolitik.org, die auch bei Telepolis oft verlinkt ist, hat ein E-Book zusammengestellt. Und zwar sind das lauter kleine Artikel und Essays zum Thema Überwachungsstaat, überwachtes Netz. Mhm. Am Titelbild ist der Edward Snowden und das Schöne ist, man kriegt das im EPUB-Format gratis.
Einfach runterladen, DRM-frei rauf und Spaß haben.
Ja, ich weiß nicht, ob es sogar unter einer Creative Commons Lizenz ist. Ich glaube eher nicht, aber es ist ein schönes, zusammengefasstes Fachwissen über hochaktuelles politisches Thema. Kann man sich mal schon reinlesen und hat es auch in einem gescheiten Format gleich.
Schön. Schön. Du meinst, ich soll jetzt mal eine meiner Themen.
Du hast doch auch Themen gesammelt.
Ich habe Themen, gepostet. Ja, richtig. Ich habe meine nur im Pocket, ja. Aber es ist jetzt gefährlich, wenn wir jetzt wechseln. Schauen wir mal, ob wir das zusammenkriegen.
Oh, ja. Vorhin habe ich auf seinem Tablet herumgewischt und gleich irgendwas kaputt gemacht.
Oder? Ah, ja, da habe ich zum Beispiel Firefox OS.
Ich kann mir aber erklären, was Pocket ist. Das ist so das bessere Evernote.
Das glaube ich haben wir schon einmal besprochen, aber ich erkläre es gerne noch einmal, das Pocket. Das Evernote ist ja so dein digitaler Notizzettel, den kannst du im Webbrowser öffnen und dein Mobile und das synchronisiert sich. Pocket, das Blöde ist, wenn du Evernote benutzt und du bist gerade offline, dann kann es gut passieren, dass du nicht auf deine Artikel zugreifen kannst oder
weil
auf gewissen.
Synkt mit der Offline-Version.
Oder? Ja, das ist so undurchschaubar bei Evernote. Manchmal funktioniert es, dann hat er es im Cache und manchmal nicht.
Klaus-Software.
Na, Klaus-Software, ja. Naja, das können sie auch gescheit machen. Das hat mit dem Kloster an sich nichts zu tun. Aber das Pocket, das hat einen anderen Fokus. Da kannst du nicht selber reinschreiben. Du kannst das sozusagen das Internet einsammeln. Das heißt, wenn du einen Artikel findest, der dir gut gefällt.
Aber du hast jetzt keine Zeit, ihn wirklich zu lesen.
Richtig, dann drückst du auf den Pocket-Button. Das gibt es als Add-on für Chrome und für Firefox. Und er macht den offline verfügbar. Und wenn du möchtest, dann gibt er auch die gesamte Werbung und die ganzen unliebsamen Content weg und verhübscht ihn.
Und später, wenn ich dann Zeit habe, aber kein Internet habe, kann ich den auf meinem Transportable Device
in Ist ja für mich besonders praktisch, weil ich ja keinen, ich bin ja Internet-Momade, irgendwie mit dem Handy und dann
also habe ich das Zeit, oft, oder? In der Zeit zwischen den Hotspots.
Ja, richtig. Wie hier zum Beispiel. Also ich kann hier nicht die Möglichkeit. Und da habe ich
der ladet auch schon die Bilder runter, sehe ich
gerade. Ja, ja, der macht das ziemlich hübsch.
Gut, und was hast du da in deinem Pocket für eine schöne Seite?
Ja, also die erste Story, ich bin ja in letzter Zeit immer wieder mehr interessiert, wie ich über mich selbst erstaunt feststelle, an Firefox OS, weil es einer der wenigen mobilen OS ist, die ich sehr spannend finde, weil keine Firma in dem Sinne dahinter steht, sondern eine Foundation. Und da erwarte ich mir, dass
die Mozilla Foundation.
Die Mozilla Foundation. Und ich hoffe, dass sie vielleicht einen mehreren Fokus auf Datensicherheit und
also denen traust du mehr zu als jetzt zum Beispiel Google mit Android.
Beispielsweise. Da würde ich schon mehr zu. Ich traue ihnen mehr zu.
Und sie ist dann Tim voll hat die feine Stirn.
Ja, in letzter Zeit sind die ja alle bestätigt.
Die Tim Volls waren zu dünn.
Auf jeden Fall. Haben die jetzt aufhorchen lassen mit einer kleinen Geschichte, dass sie die Updates für ihr Mobile OS selbst an die Geräte ausliefern wollen. Und das klingt jetzt vielleicht...
Nicht selbst ausliefern?
Naja, dass die Updates von Mozilla selbst kommen an die Handys. Das ist deswegen interessant, weil bei Android sind die Provider und die Gerätehersteller da eingeschaltet.
Weil die auch die Möglichkeit haben, dann nur Version so und so zu unterstützen und proprietär zu verseuchen und zu behübschen.
Und deswegen haben wir das Problem unter Android, du hast 1000 Versionen am Markt und keiner kennt sich aus.
Und du weißt nicht, ob du wirklich das Neueste hast.
Und du bist immer auf die Providers Gnaden angewiesen. Wissen, ob
das der jetzt pleite geht
oder also Gerätehersteller
und so. Also und
dem wollen sie entgegen.
Firefox will sozusagen eine zentrale Distribution ihrer Fixes und Updates und
so
ein bisschen wie Microsoft.
So zentral, aber in dem Sinne würde ich das positiv bewerten. Ich frage mich nur.
Weil es ja trotzdem eine Foundation ist oder ist es dann eine Firma,
die das macht? Ich meine, es ist halt so wie bei Debian. Wenn Debian zentral ihre Updates rausgibt und von Miro kannst du das abholen, perfekt, herrlich, super. Ja,
aber da Debian ist auch eine Foundation.
Genau,
eine
richtig, Firma, genau. Deswegen ist da dieses Verteilungsmodell
durchaus sinnvoll. Also die Mozilla.org wird dann ihre Updates signieren wahrscheinlich und das wird dann wahrscheinlich gespiegelt, nehme ich an. Auf lokale Server.
Das muss man alles Ding, das steht auch alles nicht im Artikel drinnen. Ich fand es nur interessant, dass sie das Problem erkannt haben und das angehen wollen. Mir allein fehlt noch der Glaube, schauen wir mal, wie weit sie damit kommen, weil auf der anderen Seite wollen sie das System maximal anpassbar für die Gerätehersteller und die Anbieter machen. Und
du siehst dann einen Widerspruch in Gerätehersteller darf
branden
und trotzdem
ja, richtig. Fix drauf. Wie soll das funktionieren, frage ich mich jetzt mal. Also abwarten, aber gut, dass sie es mal adressiert haben.
Ich sehe schon die erste Sicherheitslücke voraus, weil es irgendwas offen lassen, dass die Marketing-Fuzis wenigstens ihr Firmenlogo da auf den Wallpaper drauf tun dürfen und dass irgendjemand dann so ein verseuchtes
Ding mit
eine PNG-Sicherheitslücke ausnützt und da so ein verseuchtes Firmenlogo. So sehen wir es schon kommen.
Ja. Also ich hoffe ja, dass
das. Aber du bist zuversichtlich und freust dich, dass bei Firefox so ist, was weitergeht.
Beziehungsweise, dass da vielleicht sich auch eine Szene bildet, wo ich ein reines Firefox dann drauf, wie bei diesen Cyanogen-Mods-Distributionen.
Und die armen Firmen mit ihren Marketing-Fuzis, wie kommen die zu ihrem Geld? Sag mal,
bist
du den Untergang des Abendlandes?
Also was mir die liebste Variante wäre, wenn die vom Fleck kommen würden, ich würde mir ein Fairphone kaufen und dann ein reines Firefox OS, dann hätte ich vielleicht so ein bisschen ein Gerät, was mich interessieren würde.
Ich sehe so gewisse Kapitalismusfluchttendenzen bei dir
raus. Wieso? Ich gebe doch gerne Geld aus, aber ich würde auch ein bisschen gern darauf achten, womit und womit was. Ich meine, Android ist ja auch nicht schlecht. Android ist nicht jetzt, sagen wir, offen per se, das ist ein komplizierter Ausdruck in der Android-Welt, aber du hast Distributionen wie CyanogenMod, die allerdings selber auch kommerzielle Tendenzen haben, aber andere Communities. Es ist halt immer eine Grauzone. Bei Firefox OS würde ich einen schönen Neustart sehen. Viele sehen halt das Problem dann halt auch in der Technik, weil sie da auf dieses JavaScript und auf Web-Apps setzen, die ja nicht so toll performen. Schauen wir mal. Es ist alles Abwartungssache.
Noch aber vier Cores extra, dann geht
das schon. Weil ich hab immer die Augen offen auf den OSs und das ist zumindest ein Ansatz, mit dem ich mich so halbwegs anfreunden könnte. Ja. Ja, schauen wir mal.
Mich fasziniert gerade, dass du dich vom wie soll ich sagen, vom Goschenhaltenden und zahlenden Konsumenten, den hast du ja schon längst hinter dir gelassen,
jetzt naja,
schon
ein
mündiger Konsument,
der laut Zeit
darüber nachdenkt, was er eigentlich tut, bis zum, und jetzt würde ich das weiterentwickeln, den Begriff gibt es ja noch gar nicht, bis zum pubertierenden nicht mehr gar so viel Käufer. Ja,
ne? Also
bis
die Goschen habe ich nie gehalten in dem Sinne.
Ja,
ich habe mich immer aufgeregt, ja, genau, ja, aber ja, naja.
Werden wir sehen,
was sich da rauskommt. Ja.
Okay, wir haben, dann mache ich wieder mal eine kleine Meldung. Was habe ich da Hübsches? Mhm. Ja, hübsche Story. Ich gehe ins MetaLab.
Oh ja.
Und rede dort mit dem nächsten Rissjournal nachlesen. Ich mache einen riesigen Artikel über ihn. Also ich bin, genau, er heißt nicht Wolfgang, er heißt Michael.
Okay.
Und zwar den Michael habe ich vom Sehen schon mehrmals gekannt, auch von OS2motics. Der ist üblicherweise hinter einem Berg Video und Hardware und Audio-Equipment versteckt und nimmt jeden noch so popeligen kleinen österreichischen Provinz-Linux-Tag auf.
Mhm.
Und der war für mich immer so der Typ, der sich mit Aufnahme auskennt.
Schön.
Und das war irgendein MetaLab-Talk. Ah ja, eh von OS2motics. Der Göster hat geredet über IPv6, glaube ich. Und ich komme so mit ihm ins Plaudern und sage, ja, mein Zoom-Mikro, das geht jetzt nicht mehr im Batteriemodus, nur noch mit Netzstecker.
Mhm.
Und wir reden so und Chuck sagt, ja, er hat so ein Zoom-Mikro rumliegen, das er eh nicht braucht.
Also
das war für mich so typisch, warum man den persönlichen Kontakt braucht. Und,
da kommt
und,
man was, ja.
Ja, es ergibt sich einfach komplett was anderes, als du vorgehabt hast. Ich habe mir irgendeinen Tipp erhofft oder irgendeine Kaufempfehlung. Und auf jeden Fall bin ich jetzt stolzer Besitzer, aber nicht Eigentümer eines Zoom-Video-Mikrofons. Das hat nämlich auch so eine kleine Webcam drinnen. Und ich hoffe, das kann ich jetzt wirklich professionell für meine Interviews einsetzen. Das stelle ich so am Tisch und dann habe ich nachher gleich einen Videocast.
Also ja, das wird sicher interessant zu lernen.
Opfer muss noch gefunden werden, dass sich von mir interviewen lässt.
Kann man die Linse einstellen oder ist die fix
verbaut? Nein, das ist alles deppensicher.
Okay.
Du kannst gar nichts machen.
Man muss aber halt ich schauen, dass du die Linse dann halt schön immer
in ja, ich muss, also ich muss sozusagen im 360-Grad-Winkel kann ich das Ding auf deiner Standfläche drehen.
Und auf die richtige Schräge halt auch.
Ja, da kann man nichts machen. Das steht an sich parallel. Okay, ich könnte so einen Bücherstapel mitnehmen,
ja,
dass es höher ist oder so irgendwie. Oder so ist irgendwie so mit einem. Also er hat mir dann auch gezeigt, das nennt sich Schwanenhals. Das ist so eine Art Eisengestänge, das flexibel ist, mit dem kann man es dann an der Tischkante festhalten.
Ah,
so danke, Garrett.
So eine kleine Angel.
Genau, die habe ich noch nicht, aber ich habe so eine kleine Klemme, mit der ich es an ein Brett oder an eine Tischkante anklemmen kann.
Also
ich sehe meine YouTube-Karriere.
Super.
Ja, das ist mega peinlich, wir sind nur zu zweit und ich will jetzt was essen.
Ja, ich ein bisschen weiter, kurz mal schauen, wie weit wir mal
ganz weit
kommen.
Mikrofon zurück.
Ja, vielleicht kannst so du ja, genau, schauen wir mal.
Schauen wir mal, was ich dafür zustimmende Schmerzgeräusche.
Zurück zum Pocket. Was habe ich nochmal eingesammelt? Da wir schon dabei gewesen sind, würde ich jetzt einmal weiter über, nicht diesmal Firefox OS, sondern über den Firefox an sich reden, dem Webbrowser.
Mhm.
Da beginnt nämlich am 31. März eine, der Webstandard hat da groß getitelt, eine große Plugin-Blockade. Ja, und die Plugin-Blockade insofern interessant, also es werden viele Plugins per Default nicht mehr aktiviert, sondern die muss man extra freigeben. Und es wird überhaupt die Verwendung von Plugins restriktiver gehalten und beispielsweise das allseits nicht beliebte Plugin für Flash, für den Flash-Player, wird dann nur noch ausführbar sein, beispielsweise wenn es in der neuesten Version vorhanden ist.
Meine YouTubes werden nicht mehr gehen.
Ja, und das ist halt eine Maßnahme, ist eigentlich auch, ich weiß nicht, aus historischen Gründen halt auch interessant, weil vor ein paar Jahren war es noch so, dass Plugins irgendwie eine große Stärke von Browsern waren, weil man ziemlich schnell die Funktionalität von Browsern erweitern konnte, sei es um Gesten, sei es um Adblocker, die gerne verwendet wurden, oder um, ich weiß nicht, es gab ja 1001. Ich meine, diese mobilen Apps heutzutage funktionieren ja teilweise auch noch nach dem Add-on-Prinzip, weil zum Beispiel Evernote oder Pocket, dazu braucht man halt einen Add-on. Ja, auf der anderen Seite hat sich halt gezeigt, dass in ihren Studien, sie haben ja auch so ein automatisches Bug-Aufnahmetool, wo man Error, so Fehler zurückreporten kann und so. Das können eben selbige Plugins halt sehr viele Abstürze
hervorrufen. Also nicht Firefox ist schuld, sondern die...
Sondern die Plugins, das fällt natürlich letztendlich auf Firefox zurück. Und zweitens, wenn man halt Code zulässt, der nicht von einem selber stammt, den man nicht sehr streng kontrolliert, ist halt das ja noch eine Sicherheitslücke. Und Sicherheitslücken, das muss man halt sagen, dem kommt halt immer größere Bedeutung zu, weil, naja... Es ist immer mehr verlagern sich die Applikationen ins Netz. Ich meine, allein das E-Mail jetzt von diesem Desktop-Client-Konzept immer mehr halt so Webseiten-Konzept.
Wenn man es zuspitzt, also das mit freier Software, dass da jeder umeinander tun darf, ist eh nicht so eine gute Idee.
Du meinst, das sollte man wieder zurückschrauben.
Also, das stimmt schon mit Apple. Das heißt, wir machen alles und ihr nehmt es oder lasst es bleiben.
Ich weiß gar nicht, was sie da nämlich vorhaben als weitere Strategie. Ich glaube, es wird einfach das Aufnahmeverfahren verstreckt und sie werden die... Und einerseits ist es schon nicht schlecht, weil wenn man in letzter Zeit zugeschaut hat, beispielsweise bei so Plugins, die Videos runterladen von Videoseiten und so, die sind teilweise wirklich unseriös. Also da kann man schon sein, dass man sich furchtbare Sachen eintritt. Oder diese allseits beliebte, ich weiß nicht, installiert sie sich in Firefox auch oder nur beim Internet Explorer. Wenn man ein Java-Update macht auf einer Windows-Maschine, dann ist es ja höchst seriös, wird da gleich im ersten Setup-Schritt ein Häkchen gesetzt, dass man diese ask.com Browser-Bar mit installieren möchte. Da muss man extra mal drauf schauen und enthaken, weil ansonsten hat man diese ask.com-Bar irgendwie draufkleben. Und ich meine, da könnte es halt auch schon wirklich helfen, dass dass da irgendwie ein strengerer Mechanismus
ist. Ich meine, es wird so eine Art Freigabeprozess sein, dass die Community das so erst clearen muss.
Und genau, clearen und dass man wahrscheinlich auch im Browser selbst einmal whitelisten oder was für Mechanismen sie sich da auch immer einfallen lassen. Ja. Genau, und weil du gerade isst, werde ich jetzt noch meine dritte und meine kleinste Geschichte bringen. Ich wurde darauf gestoßen, ich habe nicht selber herausgefunden, auf eine ganz witzige Idee, wie man Texte lesen kann. Mhm. Es gibt ja schon seit einiger Zeit für Mobile Phones Tastaturen. Es ist ja nicht sehr angenehm, auf Mobile Phones Text einzugeben. Ich meine, man kann sich helfen mit diesen Wörterbüchern und so. Ja. Und da gibt es nicht viel Fläche. Und da hat man sich ja für die Texteingabe schon einiges überlebt. Es gibt ja so Keyboard-Systeme wie Swipe, glaube ich, heißt eins, oder Swift, oder heißt das so, genau, wo man durch Ziehen der wahrscheinlichsten Buchstaben und so Gesten schon einiges machen kann und so. Das ist jetzt mal ein Ansatz von einem Startup. Der Startup nennt sich Spritz. Und auch die Technologie, ich meine, die Spritz, ich glaube, das Startup heißt spritzincorporated.com oder so, und die Technologie haben sie Spritz genannt. Das ist eigentlich ein sauberer Name. Auf jeden Fall, Spritz zeigt dir Texte so an, dass du sie auf kleinen Displays lesen kannst. Wie macht es das? Es wird dir immer nur ein Wort angezeigt und die Worte werden hintereinander eingeblendet.
Also staccato-mäßig.
Staccato-mäßig, also keine Laufschrift, sondern es wird da jedes Wort einzeln eingeblendet. Und dazu nutzen sie noch einen psychologischen Trick aus. Sie markieren die Mitte des Wortes, den mittleren Buchstaben, rot.
Das ist dann gut.
Damit kann man es anscheinend besser aufnehmen. Außerdem werden lange Wörter, also überlange, werden dann auch nach der Silbentrennung abgeteilt. Das wird auch ausgenutzt. Und man kann da, also sie haben da natürlich so diese Werte raufgebracht, so wie ist es, mit 250 Wörter pro Minute beginnt das Ganze, und auf dieser Demo-Seite, die sie da aufgesetzt haben, geht das dann hoch bis 500 Wörter pro Minute, und mit 500 Wörtern pro Minute, da ist man schon schneller als, wenn man normal liest, als, weiß ich nicht, 60% der Leute, die auf herkömmliche Weise lesen.
Du musst nicht scrollen oder
du musst nicht scrollen, sondern du hast das Wort für Wort, und sie räumen ein, dass es bei längeren Texten natürlich anstrengend wird und dass man wesentlich entspannter ist, wenn die Geschwindigkeit nicht so hoch ist.
Ich kann es mir vorstellen, für so SMS, ich liebe dich nicht mehr und mache Schluss mit dir, das wird so wahrscheinlich dann besser.
Das sickert dann auch. Ja. Oder muss es dreimal durchlaufen lassen.
Bis du Arsch, ich warte schon zwei Stunden auf dich.
Du brauchst nie mehr anrufen. Und deine Ex. Auf jeden Fall, diese Anzeigemethode Sie haben dann halt noch ein bisschen was beschrieben, warum man dann, weiß ich nicht, glaube ich, ab 300 oder 400 Wörter pro Minute so viel schneller liest als viele, die normal lesen. Das ist, weil natürlich spart man natürlich die Orientierung der Augenbewegungen ein, dass man von Wort zu Wort springt und in die nächste Zeile springen muss, was das Leseprozess aufhält.
Und seit circa 10 Jahren sind ja die Jugendlichen dran gewohnt durch die schnelle Filmschnitttechnik in dem Hauptprogramm, dass wir überhaupt nicht mehr die Augen bewegen oder gar das Hirn, sondern sich nur einfach so das vorflackern lassen.
Ja, mal schauen, wie hoch man sich da spielen kann. Vielleicht ist es so wie bei diesem schneller Podcast hören. Da gibt es ja auch Leute, die das mit dreifacher Geschwindigkeit hören können. Das ist natürlich auch stark podcastabhängig. Wie sehr man das hochschrauben kann, dass man das noch wahrnimmt. Aber okay. Naja, ich fand es halt wieder. Ich meine, das ist halt so eine Technologie, da könnte man, sagt man so auf den ersten Blick, wenn man das kommt, das ist schon interessant, jetzt kommen irgendwie, wollen alle diese Smartwatches machen und die Armbänder, die Fitnessarmbänder und die kleinen Displays kommen, da wäre das doch sehr praktisch und so. Andererseits, es ist halt so vielleicht so wie Mausgesten und dann Browser oder diese alternativen Keyboards, vielleicht wird diese Technologie auch gar nicht genutzt. Aber schauen wir mal.
Ich möchte dazu nur was total Unzusammenhängendes einwerfen. Wenn man von George Orwell 1984 liest, da hat er so eine nette Analogie, nämlich dass das Herrschaftssystem die Sprache einsetzt, ne, um die Massen dumpf und abhängig zu halten.
Wie haben Sie es genannt? Neusprech?
Ja. Und im Prinzip kannst du alles reduzieren dann, wenn du es weit genug übertreibst, auf plus, das ist dann so irgendwie ganz gut, oder minus, so ganz schlecht, und ein paar Abstufungen dazwischen. Und die einzigen, die überhaupt noch so Fachwörter und Fachbegriffe verwenden dürfen, ist die Technikerkaste, die man halt braucht für irgendwie Spezialaufgaben. Und da sagt uns so als Beispiel, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung kann man entweder, wenn man es gut meint, dann als plus übersetzen, oder wenn man es als Angriff auf das herrschende System sieht, als minus und die Details sind unwichtig. Und ich glaube, wenn man diesen Ansatz verwenden würde, dann wirst du mit einem dreistelligen Display auskommen und du kannst sagen, was
na,
du
bist. Plus, minus. Naja, vielleicht ist so in der Variante eh diese Emoji-Icons.
Genau, ja.
Also da wird ja schon einiges in der Richtung gearbeitet. Ja. Tja. Genau, eine Story, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, die ich einfach so berichten kann und die auch keine wirkliche Story ist, weil ich habe ja letzte Woche schon vom Humble Bundle berichtet, aber ich kann jetzt berichten, weil jetzt habe ich die Spiele wirklich angespielt. Und ich muss sagen, zu Jaina Sisters, was ich am Anfang so hübsch gefunden habe, dieses nicht Remake, aber dieser Nachfolger von diesem alten C64er Spiel, der hat mir nicht so getaugt dann im Endeffekt. Der ist so wunderhübsch anzuschauen, aber es ist mir zu viel Springrätsel und zu wenig Extras und es ist auch klar.
Du hast nicht mitten im Sprung nachdenken müssen oder jetzt umschalten musst.
Es kommt halt kein China Sisters Feeling an. Was ich ihnen aber auch verzeihe in dem Sinne, weil wir hätten sie ein China Sisters rausgebracht, dann wäre es wieder ein Mario-Klon geworden, hätte Nintendo wieder ihnen auf die Fingerchen geschlagen. Also so ist es eh klar. Was mich aber überrascht hat, was ich sehr gerne gespielt habe im kooperativen Modus, ist Guacamelee. Das ist diese mexikanische Catcher-Brawler, also wo man so das ist ein Jump'n'Run, wo man sehr viel Catch-Moves auf Gegner anwendet, die kommen in Horden. Und du musst eigentlich so ein bisschen auf einer Landkarte rumgehen und so Quests, also für ein altes Mütterchen den Käse finden oder halt den Bösewicht, alles natürlich sehr mexikanisch überzeichnet und mit einem sehr guten Soundtrack. Und das macht wirklich zu zweit Spaß, das würde ich wirklich empfehlen, das ist darauf ausgelegt.
Zu zweit gleichzeitig an einem Screen,
also
mit zwei Controllern?
Oder genau, mit zwei Controllern an einem Screen, das ist schön, ein altes Feeling und man kann sich gegenseitig so ein bisschen helfen. Und sie haben es auch wirklich elegant gemacht, weil du kannst jederzeit das Spiel verlassen als zweiter Spieler und kannst allein mitspielen und jederzeit wieder einsteigen als zweiter Spieler. Also super. Ja. Also das hat sich ausgezahlt. Und das dritte, das hat mich selbst überrascht. Am C64er habe ich ja doch auch ein paar Mal Denkspiele gespielt, aber es ist nicht mein Genre. Weil irgendwann kommt das Frustlevel, ist bei mir, manchmal reizt mich schon, aber Denkspiele haben mich dann auf Dauer oft abgeschreckt. Und da war ja beim Humble Bundle jetzt der Swapper dabei. Ein sehr atmosphärisches, futuristisches Denkspiel, wo du eine Raumstation erforschen musst. Und du gehst einfach durch mit einer Taschenlampe, alles ist unheimlich. Es gibt überall Steine, die dir komische Botschaften zukommen lassen. Und du hast selber die Möglichkeit, dich selber ja zu klonen. Und der Klon macht dann jede Bewegung, die du machst, auch nach. Und so musst du Schalterrätselchen lösen, im Grunde. Du hast halt irgendwie so Krypto-Orbs, nennen sie es, und die musst du einsammeln. Und dieses Spiel, obwohl es hat erstens mal einen richtig schönen, knackigen Schwierigkeitsgrad, aber nicht so, dass ich da aufgegeben habe. Und zweitens, was mir immer wichtig ist bei Spielen, es hat eine schöne Narration. Und das ist halt eine sehr schöne philosophische Science-Fiction-Geschichte, wo du erstmal drauf kommst, was ist mit dieser Raumstation passiert. Und jeder Raum hat, oder jeder Raumkomplex hat einen eigenen atmosphärischen Soundtrack, oder du bist auch teilweise außerhalb der Station. Nein, du bist wie am Jump'n'Run Sidecrawler-mäßig. Okay. Ja. Und du bist auch teilweise außerhalb von der Station und so, und es entwickelt sich. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich einfach, ich habe am Anfang mich gesagt, na, das ist blöd, verstehe ich nicht, diese Mechanik, gefällt mir nicht und so. Und eine Stunde später sitze ich noch immer da. Und dann am nächsten Abend waren die 5 Stunden des Feierabends überhaupt in einem Rutsch weg. Ja,
so.
Und 3 Tage später war es dann fertig.
Also du wurdest gut bespaßt.
Ja, also das Whopper ist jetzt kein großes Spiel, sondern ein kleines Spiel, aber so,
genau,
so
richtig.
Optisch hübsch gemacht und atmosphärisch super.
Und hat so einen Sog entwickelt für dich, sonst wäre es nicht so dabei
reingekippt. Vollkommen
super.
Begeistert. So, das waren eigentlich ja bis auf meine schönen Nebenthemen, aber da glaube ich, haben wir jetzt von dir noch ein bisschen.
Ja, jede Menge.
Ja,
ich versuche ein paar kleine.
Holz mal weg.
Themen aufzuschreiben. Okay, Video. Web News, ja, bitte. Also, wer es noch nicht getan hat, bitte ab sofort Politbildungslücke stopfen und Web News gucken.
Und die kann man auch flattern übrigens.
Ja, das wollte ich nämlich sagen. Ich habe sie auch geflattert und sie akzeptieren auch Bitcoin.
Ja, super.
Wissen wirklich, also wer was Gutes tun will, weil die tun wirklich halt, also wer es nicht kennt, ist so ein Typ, glaube ich. Ist er überhaupt ein Typ? Oder
glaub,
ein Mädchen?
Aber das sind zwei.
Also einer macht den Hauptdarsteller und er spielt ca. 3 oder 4 Rollen. Den Sprecher, den General und den Hippie spielt er immer. Und ab und zu der Gäste dann. Und er macht halt so einen News-Sender, den rappt er so die News und stellt so philosophische Fragen über halt auch ein bisschen die Medienlandschaft und wie News
funktionieren
auch, und so. Auch die politischen Themen sehr mit Pfeffer. Eigentlich sehr, wie soll man sagen, sehr grundlegende politphilosophische Fragen und journalistische, aber halt gut verpackt und cool dahergerappt. Und
es ist komisch, wir sind auf
YouTube
ein eigenes Genre geworden, oder? Es gibt ja auch diese Rap-Battles, wo historische Persönlichkeiten...
Epic Rap-Battles
of History, ja. Das ist dasselbe, hat vielleicht nicht ganz so viel Tiefgang manchmal wie die Rap-News, finde ich. Die Rap-News sind ein bisschen das Ernstere, aber ich finde die Rap-News...
Ja, na, ich schaue es auch jedes Mal extrem gerne. Und das Einzige, was ich ihm vorwerfen kann, ist, dass er nicht mehr macht, aber ich nehme an, das ist einfach extrem Aufwand, weil die Videos schneiden, sind Videoeffekte drinnen. Das ist,
ja, es ist schon aufwendig gemacht
und gut produziert. Und vor allem, es hat immer einen recht aktuellen Bezug eigentlich zu den aktuellen politischen Themen. Ein bisschen haben wir Australien-Fokus, ne? Denn das ist für uns ein bisschen weit weg, aber sonst recht cool, ja. Also bitte, Rap News kann man unterstützen.
Und hören.
Genau. Was haben wir dann noch? Mozilla Badges, ja. Badges, ich habe das nie so ganz kapiert, was Leute davon haben, Badges zu ernten. Auf diversen Online-Services.
Aber es funktioniert. Bei Spielen geht es ja auch, oder? Sind diese Achievements?
Bei Steam kannst du Achievements, 5 Stunden ohne Pause gespielt.
Und sie haben geschafft, das Spiel zu starten.
Ja, ja. Also, sie haben Level 1 überlebt. Aber mir hat das auch eine Bekannte mal erzählt, ja, ich habe jetzt so viele Hörbücher gekauft bei dem und dem Shop und da habe ich jetzt 5 Sterne gekriegt. Oder also egal wie unsinnig etwas auch klingt, die Leute freuen sich, wenn sie eine Art von digitaler Anerkennung bekommen haben. Zum Teil vermute ich jetzt sogar nicht einmal, wenn es die anderen herzeigen können. Wahrscheinlich noch besser, wenn andere das dann auch sehen, dass das Sozialprestige steigt. Man muss auch sagen, die Khan-Akademie, die ich sehr schätze, hat ein sehr ausgeklügeltes Badge-System. Also wenn du dort Mathematikaufgaben löst oder deinen Schüler oder dein Kind dazu bringst, da gewisse Aufgaben zu lösen, kriegst du dann so Badges und Punkte und die werden auch so schön raufgezählt. Also das funktioniert durchaus.
Ist wahrscheinlich auch, wird ja eh auch oft diskutiert, diese Art Gamification von vielen Bereichen.
Ja. Man freut sich eigentlich, ist ja Computerspielen genauso
blöd. Belohnung.
Du freust dich, du hast das Level 2 erreicht und 7 Millionen Punkte gekriegt, obwohl du nichts kaufen kannst
mit dir. Oder bei Rollenspielen ganz stark, wenn man wirklich so grindet, um die besten Items zu bekommen. Total stark,
Okay, Mozilla Badges hat jetzt versucht, eine Art Open-Source-Badge-System zu machen. Und zwar, das hat mir jetzt extrem gefallen als nicht staatlich anerkannter Teacher, ist es egal, was für eine Art von Schulungsorganisation du bist. Also auch wenn du jetzt privat Nachhilfe gibst, kannst du jetzt sozusagen, ich glaube Skill-Endorsement haben sie das genannt, du kannst sagen, du hast jetzt jemandem anderen was beigebracht, also einem Schüler von dir, und der hat das und das gekonnt. Das kann er jetzt, deiner Meinung nach. Und in der Badge ist dann sozusagen maschinenlesbar eingebaut, wer du bist
was der Schüler gemacht hat. Das soll natürlich möglichst eine online verifizierbare Arbeit sein und du bestätigst, dass er es gemacht hat.
Also das ganze ist auch von dir aus
einer Lehrerposition interessant. Hm? Ja, absolut. Ja. Und es ist eigentlich das, wenn man genau darüber nachdacht, was ein etabliertes Bildungsinstitut, egal ob privat oder staatlich, tut. Ne? Du glaubst dann dem Abschluss, den er dort macht, glaubst du dann sozusagen, dass die Organisation drauf geschaut hat, dass der die und die Skills hat. Also das nehmen sie da ab, dass du nicht den beim Bewerbungsgespräch testen musst.
Ist auch gut, weil dann verknüpfst du auch den Lehrer mit diesem Badge und der für diesen Badge,
genau,
weil sein Name irgendwas wert ist, auch nicht einfach so hergeben.
Und als Anhänger des freien Marktes müsste das, wenn das wirklich seriös produziert wird, müssten ja noch miese Bildungsorganisationen, die einfach gegen Geld sich den... das Zeugnis abkaufen lassen,
wie das Micropayment.
Ja. Nein, das genau, ist, also, ich rede jetzt eher von wirklichen Bildungs. Es gibt sonst so viele Privatschulen und das ist halt das, zum Beispiel der amerikanische Ex-Präsident George W. Bush, ne, der war ja Harvard-Absolvent oder ein ziemlich angesehenes Institut, aber man nimmt halt an, dass er nicht durch seine intellektuellen Leistungen dort abgeschlossen hat, sondern durch seinen Namen und das Geld.
Ja,
und das müsste ja dann sozusagen Rückwirkungen zulassen, wie wenn man da sieht, das ist ein Vollkoffer, aber der hat von dem einen Abschluss, dann ist vielleicht mit der Institution nicht weit her. Und das ist ein bisschen.
Ja, es ist auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt wie ein ewiges Spiel. Man kann dann diese Systeme auch umgehen wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie korrupte Lehrer dann irgendwie dann einschleust oder keine Ahnung. Aber prinzipiell ist es ja gut, dass man mal an solchen Mechanismen arbeitet.
Ich sehe es jetzt aus der Sicht eines Arbeitgebers. Ne? Also angenommen, ich bin jetzt so ein oder Open-Source-Arbeitgeber, der Projektmitarbeiter sucht. Und sag mal, ich bin so offen, ich sage, du, mir ist egal, wo du jetzt HTML gelernt hast, Hauptsache du kannst das. Und jetzt zeigt er mir, ja, ich habe von dem und dem und dem ein Mozilla-Badge, wo steht, dass ich HTML kann. Und dann sehe ich, okay, das ist Schule XY oder so. Und dann komme ich drauf, der ist aber die Urniete, dann würde das einen Rückschluss auf die Schule zulassen.
Ja,
und wie gesagt, geht eigentlich derzeit bis jetzt auch, aber wird halt nicht so gemacht, das ist dann nicht so transparent.
Wie gesagt, das ist ein Spiel, das kriegt es immer hin und her, aber es ist gut, dass mal so ein Mechanismus sich überlegt wurde.
Okay, 47 Ronin, die mache ich noch. Dann haben wir hier Lerntool Opia. Das ist etwas, was ich ausprobiert habe. Störe ich dich jetzt eh nicht bei
dir? Nein, überhaupt nicht.
Opia ist eine Sache von Google, und zwar eine dieser berühmten 20% oder 10% Time-Projekte, wo Google-Mitarbeiter in der bezahlten Arbeitszeit unbeaufsichtigt sozusagen Projekte entwickeln dürfen. Und das ist dabei rausgekommen. Und im Prinzip ist es eine Art Quiz-System. Das sind ja nicht die ersten damit, das gibt es schon mehr. Also du kannst so bei diversen Tools kannst so Umfragen designen. Und dieses Opia verkauft sich aber anders. Es gibt opia.org, das ist eine dazugehörige Webseite. Und du kannst es, also das ganze Projekt liegt frei lizenziert auf Google Code. Du kannst es auf deinem eigenen Server aufsetzen. Und was ist Opia? Das ist Finnisch, heißt Lernen, und es soll das typische strukturierte Lernen, was ja schon seit den 70ern existiert, dass du in einem Buch, du hast die Frage nicht, also so, nach jedem Kapitel kommt ein Test und dann musst du dort und dort nachlesen, bis du die Antwort zusammengebracht hast, also ein automatisiertes Lernen sozusagen, versucht da also zu ermöglichen, dass du sehr leicht jetzt sozusagen strukturierte Lerninhalte reingeben kannst. Das sind ein paar Beispiele, ich habe noch nicht alle angeschaut, aber ich habe sogar schon mit einem Schüler gemacht, der hat dann seine eigenen Tests damit designt, und ich glaube, das könnte bei Lehrern sehr einschlagen, vor allem deshalb, weil es freie Software ist, du bist nicht irgendeinem Art verseuchten Closed-Source-Sache ausgeliefert, du kannst es am Schulserver aufsetzen oder eben opia.org verwenden. Und was kannst du machen? Du hast eine Art grafische, von wirklich jedem Noob beherrschbare Programmiersprache, um Tests
selber
aufzustellen. Also es waren ein paar Beispiele, ich erzähle es vielleicht in Beispielen. Das erste Beispiel war ganz einfach irgendeine Frage, was ist die Hauptstadt von Finnland? Und dann waren halt, Entschuldigung, eine falsche Frage. Ja, sag mal, was ist irgendeine Frage jetzt zum Beispiel, wie heißt der beste Podcast der Welt? Ne? Mhm. Und dann kommt halt Bitcoin-Update oder keine Ahnung.
Richtig.
Not safe for work oder Biertocher-Podcast. Mhm. Ne? Und natürlich kommst du erst dann weiter zur zweiten Frage, wenn du auf Biertocher-Podcast klickst. Ne? Mhm. Und wenn aber was falsch klickt, das ist jetzt das Coole, kannst du dann genau sagen, was dann für passieren soll. Also welche Meldung kommen soll, wenn er falsch geklickt hat. Mhm. Dann kommt so ein Hinweis halt. Oder du kannst auch ein gestaffeltes Hint-System geben, wo er
vier Button
schaut, ich möchte ein bisschen Hilfe, ich möchte mehr Hilfe, ich möchte noch mehr Hilfe, bis er es halt schafft. Und wenn er es richtig anklickt, kommt er weiter. Und du kannst aber nicht nur so Multiple-Choice-Fragen machen, sondern du kannst auch Code-Sachen machen, dass du zum Beispiel eine Python-Code-Aufgabe gibst, in Webseite editierst du dann einen Python-Code oder schreibst selber einen und von dem wird dann die Print-Ausgabe, also das, was der printet, wird ausgewertet. Das geht über Google App Engine. Also im Prinzip kannst du deine eigene Udacity oder Khanacademy machen in einem gewissen Rahmen. Ne?
Schön.
Und ein Beispiel war Hauptstadt von Finnland suchen, Helsinki, und zwar nicht Helsinki eintippen, sondern auf Google Maps so lang zoomen und bis man hingeklickt hat. Also du kannst sozusagen die ganze Power von Google, alle Google-Werkzeuge in einem wirklich ohne Programmiersprache bedienbaren Tool. Mhm. Und das Schöne ist, du hast so eine State-Übersicht, also so Kasteln mit Pfeilchen. Wenn du das erledigt hast, kommt so ein grafisches Pfeilchen, kommst du zu dem Kastel. Und dann kannst du Kastel 2 anklicken und in der Webseite gleich editieren. Hier kommt die und der und der Text, die und die Frage. War sehr gut. Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist, ob man YouTube-Videos einbinden kann. Ich nehme aber schon an. Und dann hast du eigentlich die Möglichkeit, dass du ein YouTube-Grafik-Adventure-Lernsystem
brauchst.
Und ich möchte, also mich hat es interessiert, weil ich sofort gerochen habe, damit kann ich eigentlich meinen Schülern sofort Spiele programmieren, beibringen, ohne eine einzige Zeile Code. Mhm. Du sagst einfach nur, von da geht's da weiter oder da weiter und so.
Also praktisch, aber das Ganze bedient sich ganz gänzlich online.
Das ist auch der Pferdefuß, es bedient sich gänzlich online. Und wie soll ich sagen, das sind alles so Web, ich nehme an HTML5 Elemente. Also du klickst drauf und dann dauert's und dann popft was auf und dann hast eine scrollbare Liste mit 7 untereinander liegenden scrollbaren Texteditorfeldern und also es ist nicht sehr flüssig. Du wärst wenn du das jetzt in einer echten Programmiersprache machst, hättest du das mit ein paar Zeilen Code abgehackt. Aber andererseits, das Schöne ist, dadurch, dass das grafisch und webformmäßig ist, brauchst du null installieren und jede Deutschlehrerin kann das, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigt, kann damit ihre Quizzes oder ihre Tests machen. Gute Internetverbindung vorausgesetzt oder gute Verbindung zum Schulserver, was ja auch schön ist. Du kannst damit eine Insellösung dann bauen.
Sehr gut.
Also opia.org.
Das ist ein spannendes Projekt.
Auf jeden Fall anschauen, ja. Und ich habe es mit einem Schüler schon ausprobiert, der hat nicht einmal gut Englisch können, aber ist auch damit zurechtkommen.
Super.
Es war halt ein bisschen lahm. Okay. 47 Kronen hebe ich mir zum Schluss auf. Jetzt noch etwas vom letzten Mal. Habe ich dieses Katrobat.org, also diese App zum App-Programmieren vorgestellt.
Ja, schon.
Und inzwischen habe ich mich damit beschäftigt, habe das jetzt mit Schülern verwendet, habe das jetzt sogar in Belgien am Burschen beigebracht und wir haben unterschiedliche Sprachversionen am Handy gehabt und das geht wirklich rasend schnell. Also du zeigst das am Kind und der klickt sich eine App zusammen und ich bin jetzt drauf gekommen, das, was derzeit am meisten Spaß macht, ist eine App, die hast mit ca. 5 Klicks programmiert, dass du das Handy so langsam schwenkst. Innen ist ja ein Lagesensor und je nach Schwenkung auf der X- oder Y-Achse bewegt sich ein Sprite herum. Das heißt, du hast so eine Art Balancierspiel. Super.
Also für deine Zwecke ist es
absolut super, ja. Also es ist wie Scratch fürs Mobile Phone.
Super.
Und die ganzen Bausteine schauen auch sehr Scratch-mäßig aus. Das heißt, wenn man mit Scratch zu tun hat, kommt man mit dem sofort zurecht. Oder wenn man mit dem sofort zurechtkommt, kommt man auch nachher mit Scratch zurecht. Und,
also wirst du das weiter einsetzen.
Ja, das wird jetzt extrem ein kompletter Baustein. Ich kann nur gratulieren an das Team aus Graz oder weltweit, dass das entwickelt. Das wird der Hammer.
Schön. Ich habe noch ein einziges Thema.
Bitte.
Das wollte ich jetzt so gegen Ende hin reinbringen. Ich habe diesen Film angeschaut, Soylent Green, ein Science-Fiction-Klassiker an und für sich aus dem Jahr 1973.
Du bist gerade so auf Altertums-Sci-Fi.
Ja, immer wieder. Also immer wieder tue ich es mir an, es ist dann auch teilweise auch ein bisschen Arbeit. 70er-Jahre-Filme sind ja nicht immer unterschiedlich inszeniert. Und ja, dieser Film ist mit dem Charlton Heston in der Hauptrolle. Eigentlich schon
kennt man als Waffenlobbyist.
Erstens als Love-Waffen, also From a Cold Dead Hands von der NAE, dieses furchtbare Spruch. Und bei der
war er noch jünger, ne?
Also das war ja schon als alter Herr, oder Michael Moore hat man ihn gesehen und so. Und er hatte schon bei Planeta Affen, also er hat ja Sci-Fi-Erfahrung. Und dieser Film wird als einer der ersten ökoskritischen Science-Fiction-Filme gehandelt.
Also aus den 70ern? Also
aus den 70er Jahren. Und es geht darum, dass die Ressourcen auf der Welt knapp sind, eine sehr große Überbevölkerung ist vorhanden und echtes Essen können sich eigentlich nur die Reichsten der Reichen leisten. Und der Rest, Essen, Nahrung, die nennt sich Soylent Yellow, Soylent Red und Soylent Green.
Also sie kriegen Brei praktisch.
Sie kriegen Brei oder so gelatineartig schaut das aus.
Ich habe einen ganz bösen Verdacht, wie das funktioniert.
Silent Yellow und Silent Red ist nicht so lecker, aber das neue Produkt Silent Green aus Plankton gemacht. Schmeckt super lecker, wird verkauft, ist aber sehr knapp gehalten. Die Leute protestieren, wenn es das mal knapp wird bei der, bei der Essensausgabe. Und der Charlton Heston spielt einen Polizisten und klärt einen Mord in einem höheren Milieu auf. Und da wird ein, ich glaube, Ex-Politiker umgebracht. Und man weiß nicht wieso. Und er bekommt dann, es gibt dann auch noch das Szenario, dass die, die, also die höheren oder die reicheren Menschen können sich echte Wohnungen und schön eingerichtete Wohnungen leisten. Und
da so gibt es dann auch so
Konkubinen, gibt es dann eigene Wohnungen und die arbeiten dann so als Sklavinnen für die reichen Leute. Der Charlton Heston ermittelt halt dort rum.
Also die Gesellschaft ist so gespalten in Reichen und
Ja, genau. Und der Charlton Heston ist halt noch ein ziemlich raubbeiniger Charakter, ein ziemlich korrupter Polizist, wohnt mit einem älteren Mann, der sich noch an echtes Essen erinnern kann, in einer WG. Und wenn er irgendwie einen Mordfall ermittelt, hat man nicht so das Gefühl, er ermittelt den Mordfall, sondern er ist daran interessiert, den Alkohol und das Essen und das echte Essen einzusacken und dann wieder abzuhauen. Ja, und im Zuge dessen kommen sie halt im Laufe der auf Ermittlungen auf dramatische Geheimnisse dieser Gesellschaft auf. Ja. Also ich fand den Film jetzt von der Welt her sehr interessant, auch gut gezeigt, auch die Wohnungen, schön 70er Jahre Sci-Fi und so. So von einem Pacing und einer Dramaturgie ist es schon auch Arbeit, sich das anzuschauen.
Also weil man, für heutige Zeit ist es lahm, oder?
Ja, weil auch die Handlung ist ein bisschen unmotiviert. Es geht dann auch ein bisschen hin und her mit der Charlton Heston zusammen mit einer Konkubine, dann irgendwie eine Beziehung anfängt und unmotiviert macht der Fall dann Fortschritte und so. Aber es ist ein interessanter Film und der Ansatz war interessant. Es ist auch ziemlich, also ein Ausruf, der dann noch vorkommt, ist ziemlich berühmt und auch eine Szene einer so Sterbekabine, kann man zeigen, wo man schöne Szenen vorgespielt bekommt, ist auch filmgeschichtlich oft zitiert worden, dann schon in späteren Filmen. Es ist in Ordnung, es ist jetzt nicht so, zum Beispiel Logan's Run war schon ein bisschen schneller, ein bisschen lustiger anzuschauen, aber sollte man abhaken. Also
sollte man trotzdem gesehen haben. Und jetzt abgesehen davon, dass natürlich Science Fiction immer eine Parabel auf die derzeitigen Probleme ist, die jetzt in den Köpfen der Regisseure umgeht, haben Sie irgendwas sozusagen richtig erkannt oder hast du dich irgendwie jetzt Jahrzehnte später gesagt, ah, das haben sie aber gut vorausgesagt.
Vorausgesagt.
Also kam dein Handy vor, dein Smartphone sozusagen oder sowas
ähnliches. Also von der Technologie nicht her, vielleicht von der Medienszene, weil sie haben halt auch immer wieder so gebracht und das hat mir ja schon bei Starship Trooper sehr gut gefallen, so Werbespots, so präsentiert von Silent Green,
das
ist die gute Marke und so und das hat eigentlich dann schon eigentlich ganz gut gepackt, diese kommerzielle Verwertung.
Okay, gut. Also Silent Green anschauen.
Silent Green
müsste man sich auf YouTube wahrscheinlich
anschauen. Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Okay, ja, dann bleiben wir gleich bei Schöner ins Kino gehen.
Ja.
Ich habe mir schon vor 3 Wochen, glaube ich, 47 Ronin angeschaut.
Okay.
Und ja, es spielt mit der Hauptdarsteller von Matrix, Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Und sonst lauter japanische Hauptdarsteller. Also sonst eigentlich nur Japaner. Nein, nicht falsch. Sonst hauptsächlich Japaner. Und was sind die 47 Ronin? Das kann man auf Wikipedia sehr schön nachlesen. Das ist so eine Art japanischer Mythos. Und sozusagen, es geht um eine Frage der Ehre, kann man sagen. Ja.
Okay.
Und Ronin waren Samurais, die in Ungnade gefallen sind, weil ihr Herr, also ihr Master, den sie geschworen haben zu beschützen, eben gefallen ist oder entehrt wurde. Und dadurch waren automatisch auch sie dann entehrt und praktisch auf den Status eines Landstreichers heruntergestuft. Ein Samurai war ja reine Kriegerkaste, das war im feudalen Japan sehr hoch und dieser Statusverlust war sehr schmerzlich. Und bei den 47 Ronin geht es dann halt darum, dass E-47 sich zusammenschließen und obwohl es ihnen verboten wird, den Tod ihres Herrn rächen und den sie schuldig finden, für den Tod verantwortlich zu sein, den bringen sie um, obwohl sie wissen, dass sie danach hingerichtet werden, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen haben, der Rache zu nehmen. Und sie machen es aber trotzdem und haben dadurch den Weg des Kriegers, den Bushido, befolgt und wurden sozusagen zu Nationalhelden.
Ah, interessant. So, das ist die Originalgeschichte.
Das ist die Originalgeschichte und da gibt es also diesen Tempel gibt es jetzt noch und da pilgern jährlich so und so viele Japaner hin und der Tempel hat als Attraktion hat er die Quittung für den Kopf des Bösewichts, den sie...
Das Ausstellungsstück dort, oder?
Also den Kopf gibt es nicht mehr, aber die Quittung wird noch aufgehoben, weil also die siegreichen Samurai, also nachdem sie sich da gerecht haben und den Bösewicht in seiner streng bewachten Villa da fertig gemacht haben, haben sie dessen Kopf abgeschnitten und eben in den Tempel getragen, wo sie sich dann auf ihren rituellen Selbstmord vorbereitet haben. Und dann sind die Verwandten von dem Bösewicht gekommen und wollten den Kopf halt, um den Leichnam begraben zu können, und haben vom Tempel eine Quittung bekommen. Und diese Quittung wird noch immer ausgestellt. Und die Gräber von den 47 Ronin, das ist dann auch so eine Geschichte, die wurden dann, also ich glaube, sie wurden verurteilt, aber es wurde ihnen eben gestattet, sich selbst umzubringen. Das ist dieser Seppuku, dieser ehrenvolle Selbstmord, wo du halt als einem höheren sozialen Rang stirbst als ein gewöhnlicher Verbrecher.
Ja.
Das wurde ihm gestattet. Und
ist das was anderes als Harakiri? Das
lenke ich. Es ist, glaube ich, Harakiri. Ich verwechsle es. Bitte auf Wikipedia nachlesen. Okay. Es gibt eins, da schneiden sie sich nur einen Finger ab, und das andere, da tun sie sich den Bauch aufschneiden. Und ja, der Film ist jetzt so eine Mischung aus dieser echten Story, wobei er nur sehr lose angelehnt ist an das echte Story. Es kommt schon mal Keanu Reeves vor als Weißer, der da halt irgendwie als Waisenknabe in den Bergen aufwächst. Es kommen Fabelwesen vor, es kommen fliegende Ninja-Prinzessinnen vor und was du halt alles brauchst. Also es wären auch die. Aber es ist für mich jetzt nicht so schlimm, weil er spielt halt im feudalen Japan. Also 17 also irgendwas
und da hat das. Jetztzeit,
es ist nicht Jetztzeit, und ich glaube, dass so, dass die Leute damals durchaus geglaubt haben, dass das gibt, und das wird halt dargestellt. Ja. Aber er hält sich jetzt nicht sehr an die geschichtlichen Tatsachen, wird dann nur ganz am Schluss kurz erwähnt, dass er beruht auf einer wahren Geschichte. Und was aber schön gezeigt wird, und ich glaube, das ist auch für Europäer jetzt dadurch ein bisschen mehr, er versucht halt in 2 Stunden, die du Zeit hast, den anzuschauen, versucht halt diese Kultur des japanischen, wie soll ich sagen, Kriegerethos näher zu bringen. Und du siehst also, das Schlimmste ist nicht, dass er Selbstmord macht, sondern das Schlimmste wäre, nicht in Ehre zu sterben. Und sozusagen auch
immer das alte Thema ist bei diesen japanischen Samurai- und Schwertkampffilmen.
Ja. Also das Allerwichtigste, und dann ist ein großer Gnadenerlass, wenn du Seppuku, also Harakiri machen darfst und dich selber umbringen darfst, weil dann stirbst du als Samurai, als Ritter. Und was nicht so ganz gut rauskommt, aber was halt der Hintergrund ist, dadurch bleibt auch der Status deiner Familie bewahrt und deine Verwandten und so und dein Dorf.
Ein Thema, was sich bis zur heutigen, auch bei diesen Animes immer wieder durchzieht. Das ist
zeitlos. Und wenn man denkt, wie Mafia-Clans funktionieren, du hast meine Ehre beleidigt oder so. Es ist ja auch bei uns nicht so, dass wir in Europa jetzt so weit weg sind davon, halt vielleicht nicht gar so ritualisiert.
Ja, das ist sehr durchritualisiert.
Ja, und sonst, was mir aufgefallen ist beim Gucken, es ist eine Szene drin, also da, was machen sie da, sie suchen ein Schwert oder irgendwas, also total herbeikonstruierte Nebenhandlung. Auf jeden Fall gehen sie auf so eine schwimmende Stadt aus Galionen, und das hat den Hintergrund, dass Japan ja verboten war für westliche Kaufleute, und ich glaube nur die Spanier oder die Holländer, irgendwer hat das Monopol gehabt, und auch nur in einem einzigen Hafen. Also das hat durchaus einen geschichtlichen Hintergrund. Japan war sehr isoliert, und jetzt haben sie da halt dann das so dargestellt, dass man merkt, das ist sehr Fantasy-mäßig, aber ja, nachts gehen sie da halt so zu einem Art Hafen, und dann müssen sie über einen urlangen Steg auslaufen, und da sind dann lauter so Galionen und hölzerne Kriegsschiffe halt so zusammengebunden zu einer Art schwimmenden Stadt, und dort geht es natürlich Ur zu, und dort ist natürlich dann eine
Arena. Optischer.
Ja, also wenn du dich darauf einlässt, dass das halt nicht sich selber ernst nimmt, sondern der Fantasy ausreizt, dann also macht das auch Sinn. Man könnte jetzt auch argumentieren, so haben sich wahrscheinlich die Leute damals halt die Europäer vorgestellt, das war einfach fremd, und die sind dann natürlich noch gleich ein bisschen fremder, die sind dann alle so halt piratenmäßig und schießen mit so Musketen herum und
gerade das nicht auch. Also wenn der Film auch keinen Anspruch hat, sondern wirklich so ein Action-Fantasy.
Es ist so Action-Fantasy.
Ist ja hier vollkommen in Ordnung. Ja.
Und weil wir dann schon übertreiben, kommt dann natürlich in dieser Schiffs- Spelunkenstadt, also aus schwimmenden Galionen, haben sie dann so eine Art Piratenarena aufgebaut, wo die sich natürlich dann gegen Geld so catchen, und da ist dann ein Monster, das, also selbst wenn du Game of Thrones schaust, kommt da nicht so ein komisches Monster entgegen. Das ist einfach direkt wie halt der Bossgegner von einem Videospiel. Ja, also schön. 1:1 von irgendwo kopiert. Einfach so ein Typ, der halt so breit und groß ist wie 5 Leute und natürlich mit so einer Art Riesenmorgenstern umeinander kämpft, ja. Das ist dann, wo man dachte, ja, jetzt schaue ich mal der Videospiel an. Ne?
Ja. Keanu Reeves schlägt sich gut in der Hauptrolle irgendwie.
Also. Ja, Ich nehme an, das hat mit Marketinggründen zu tun. Du kannst nicht einen rein asiatischen Film groß in die westlichen Kinos bringen. Du brauchst eben dann Star.
Ja, naja. Weiß man nicht. Ich weiß, weißt du, in den 90er Jahren war es dann schon mit Tiger und Dragon und so.
Ja, ich finde, hat sich ja auch verkauft. Also ja, ich habe jetzt nicht ganz kapiert. Genau, haben das wahrscheinlich ja gebraucht und den dann auch noch rein konstruiert. Also der wird, es wird dann halt erklärt, dass er dann so adoptiert wird und zuerst wird er geschnitten von den echten Samurais.
Und am Schluss
kämpft er sich da hoch und wird dann akzeptiert. Und
auch wieder ein japanisches
Ende. Am Schluss kriegt er die höchste
japanische Ehre. Japanischer Storyplot mit diesen Hocharbeiten.
Spoiler ich ein bisschen, aber er schafft es dann, das Endgame zu besiegen. Er darf dann auch Harakiri machen. Na, Wahnsinn, ist gerade eigentlich dazu. Ganz okay, also wenn man jetzt eben nicht einen historisch akkuraten Film sehen will, sondern halt eine sehr fantasische Interpretation des Themas, wirst du gut unterhalten.
Okay.
Schöne Kampfszenen drin und Samurai-Schwerter. Ja, was auch drin vorkommt, sind Tengus, das sind so japanische Fabelwesen, das sind so Berggeister, die angeblich sehr gut mit Schwertern umgehen können. Und in meinem Lieblingsspiel, nämlich der Dominion-Serie, kommen die auch vor. Dadurch habe ich mich natürlich dann gleich gefreut. Und die sind so ein bisschen vogelähnlich.
Ja. Okay. Na gut, ich würde sagen,
haben wir keine Themen mehr.
Ich würde auch langsam
wir haben erwähnt, dass der Raspberry Pi 2 Jahre alt worden ist.
Ja,
es gibt einen schönen sehr Artikel, ich glaube, in der Future Zone. Ein schönes Video gibt es
auf YouTube. Happy Birthday, Raspberry Pi.
Happy Birthday, ja. Garib, magst du unseren Hörern erzählen, wie toll der kurdische Abend war?
Ja, das war sehr schön. Das war gut besucht. Super. Habe viele Leute gehabt, aber ich müsste auch einige Leute zurückschicken, weil ich keinen Platz gehabt habe.
Also du hast die Leute zurückgeschickt?
Genau, weil die Leute haben sich zu spät gemeldet haben. Aber im April mache ich wieder und bitte melden Sie sich.
Man kann sich bei dir in der Zypresse anmelden.
Genau.
Und es wird auf YouTube ein Video geben von dem kurdischen Abend?
In Zukunft, ja. In absehbarer Zukunft.
In absehbarer Zukunft. Ja. Wir werden berichten.
Bitte, ja. Danke.
Gut. Jetzt würde ich aber ich habe langsam nämlich Angst
um die Batterie.
Ja, genau. Okay, ja. Ich würde sagen, schön war's. Bis kommende Woche.
Und viel Spaß mit dem Bitcoin-Update, wenn wir es kriegen. Und sonst, wenn nicht, bitte selber nachschauen auf bitcoinupdate.com.
Genau. Viel Spaß am Computergerät.